Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Viele Beobachter waren nach den bekannten Klagen aus der Baubranche oder der energieintensiven Industrie heute wahrscheinlich nicht wirklich überrascht über diese Meldung. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute senken ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr. Und zwar deutlich. Mehr dazu gleich. Außerdem blicken wir in diesen Informationen am Abend auf Kabinettsbeschlüsse zur Pharmaindustrie einerseits und zu Jobbedingungen an den Universitäten andererseits. An der SPD gab es heute heftige Kritik für die Außenpolitik gegenüber Russland, auch dazu mehr. Das Feuer in einem Wohnhaus in Solingen, bei dem Anfang der Woche 4 Menschen ums Leben kamen, ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Auch das ein Thema heute Abend. Und bei einem Busunglück nahe Leipzig starben am Vormittag 5 Personen. Die Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich dann heute um die Atomenergie und um ihr mögliches Comeback in einigen Staaten. Das IFO-Institut München, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Kieler Institut für Weltwirtschaft, das RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW. Sie haben am Vormittag ihre gemeinsame Konjunkturerwartung vorgelegt. Und im Vergleich zu ihrer Prognose vom Herbst legen sie da eine ziemliche Vollbremsung hin. Für 2024 sehen die Forscher die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für das laufende Jahr fast an der Null wachsen. Johannes Kuhn kennt Zahlen und Begründung.
Im Herbst hatten die 5 führenden Wirtschaftsinstitute noch ein Wachstum von 1,3% prognostiziert. Nun soll die Wirtschaftsleistung 2024 nur noch um 0,1% zulegen. Die Diagnose von Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft lautet:
Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das nur hauchdünn über dem vor der Pandemie liegt.
Im Moment stützen der robuste Arbeitsmarkt und damit auch der private Konsum die Konjunktur. Investitionstätigkeit und Produktivität stagnieren dagegen. Hinzu kommen kleinere Negativfaktoren wie ein anhaltend hoher Krankenstand. Der Außenhandel wird den Gutachtern zufolge erst zur Mitte des Jahres wieder anziehen. Und das Sorgenkind bleibt die Industrie. Stefan Kotz:
Insbesondere bei energieintensiven Gütern hat auch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gelitten und Produktion ist ins Ausland abgewandert. Die hohen Auftragsbestände in der Industrie haben die Produktion weniger stabilisiert als angenommen.
Die Bundesregierung trage derzeit nicht zur Stabilisierung der Wirtschaft bei, kritisieren die Institute. Im Gutachten ist von Politikunsicherheit die Rede. Firmen hielten Investitionen zurück, weil der wirtschaftspolitische Kurs unklar sei.
Jede einzelne Maßnahme, also jede Unternehmensansiedlung durch Subventionen zu fördern, ist aus unserer Sicht der falsche Weg.
Kritisierte Thorsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung die fehlende Stringenz der Wirtschaftspolitik. Seine Forderung:
Man muss sich halt einmal entscheiden und sagen, wir reformieren das Steuersystem, geben dafür Anreize, in Deutschland zu investieren. Und wer zu diesen Bedingungen in Deutschland nicht investieren möchte, der kann das dann eben außerhalb Deutschlands tun. Man muss ja nicht jede Produktionsstätte in Deutschland halten. Angesichts des Fachkräftemangels kann das ja auch nicht Sinn sein.
Eine so wörtlich behutsame Reform der Schuldenbremse befürworten die Institute. Nach einer Krise könnte die Rückkehr zu einem Normalhaushalt zum Beispiel stufenweise innerhalb von 3 Jahren vonstatten gehen, statt wie bislang direkt. Eine Schuldenbremsenreform sei allerdings kein Allheilmittel.
Weil eine höhere Verschuldungsmöglichkeit des Staates ja nur erstmal einen Zugang zu Finanzmitteln für den Staat schafft. Damit eine Brücke gebaut werden kann, braucht es eben auch die Menschen und das Material. Und nur die Kreditverfügbarkeit löst die Probleme da nicht.
Argumentierte Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
Und wenn Sie fragen, was sind denn die realen Beeinträchtigungsfaktoren, dann sind es immer wieder die 3 großen D, also Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. In all diesen 3 Bereichen haben wir eigentlich große Politikmängel.
Und Stefan Kotz vom IFW Kiel betonte, die Attraktivität eines Standorts hänge von vielen Faktoren ab.
Das hat etwas mit der Besteuerung zu tun, etwa der Unternehmen, aber auch der Arbeitskräfte. Das hat etwas mit der Infrastruktur zu tun, das hat etwas mit der Energiepolitik zu tun, mit der Regulierung, mit der Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Das heißt, es gibt nicht den einen Hebel, den man jetzt umlegen müsste, sondern es geht darum, insgesamt an allen Standortfaktoren zu arbeiten.
Für das kommende Jahr lassen die Wirtschaftsinstitute ihre Prognose nahezu unverändert. Die Wirtschaftsleistung soll 2025 demnach um 1,4% zulegen. Maßgeblicher Treiber sei dann wieder der Außenhandel.
Die deutsche Wirtschaft wächst derzeit nicht mehr. Ein Beitrag war das von Johannes Kuhn und zur Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Auch ein Kommentar von ihm ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Schnellere Prüfverfahren, mehr Flexibilität bei der Erstattung an Pharmakonzerne für Arzneimittel, wenn die neue Wirkstoffe enthalten. Das sind zwei Maßnahmen, die im sogenannten Medizinforschungsgesetz stecken. Den Entwurf dafür hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht und so will Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD die Pharmaforschung und den Arzneimittelmarkt in Deutschland wieder attraktiver für Investoren machen. Inhalt, Ziel und auch die Kritik daran schildert Katharina Hamberger.
Das heute vom Kabinett verabschiedete Medizinforschungsgesetz ist Teil der im Dezember beschlossenen nationalen Pharmastrategie. Mit dieser hofft die Bundesregierung, den Forschungs- und Produktionsstandort Deutschland für die Pharmaindustrie wieder attraktiver zu machen.
Ziel ist es, dass wir in Europa der stärkste Standort nicht nur bleiben wollen, sondern dort auch Dinge ausbauen wollen.
So Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Die deutsche Pharmaindustrie gehört nach wie vor zu den starken Branchen in Deutschland. Allerdings hat der Standort in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. So ist zum Beispiel die Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln, gerade bei sogenannten Generika, ins Ausland abgewandert. Das kann auch zu Versorgungsengpässen führen. Das haben viele Eltern im vergangenen Winter erfahren müssen, wenn sie Apotheken abklappern mussten, um Husten- oder Fiebersaft, aber auch andere Medikamente zu bekommen. Hinzu kommt auch, dass ein Rückgang der klinischen Studien, die hierzulande zur Genehmigung eingereicht werden, beobachtet wird. Hier soll das Medizinforschungsgesetz ansetzen. So soll damit unter anderem die Grundlage geschaffen werden, die Prüfung klinischer Studien zu beschleunigen. Die verschiedenen Komponenten einer solchen Prüfung sollen in Zukunft parallel und nicht mehr nacheinander laufen und damit entbürokratisiert werden.
Sodass wir hier in der Regel in 26 Tagen eine deutschlandweite Studie prüfen und genehmigen lassen können. Das ist ein Benchmark, der auch in anderen international beobachteten Vorreiterländern nicht unterschritten werden kann,
kündigt Gesundheitsminister Lauterbach an. So soll es ab 2025 eine unabhängige spezialisierte Ethikkommission für besonders komplexe und eilige Verfahren geben. Die Länderethikkommissionen hingegen sollen sich auf bestimmte Verfahrenstypen konzentrieren. Diese haben das bereits im Vorfeld kritisiert. Was im Medizinforschungsgesetz auch geregelt werden soll, die sogenannten Erstattungsbeträge sollen in Zukunft nicht mehr öffentlich sein. Es handelt sich dabei um den Preis, den die Krankenkassen für ein Medikament an die Pharmaunternehmen zahlen. Ausgehandelt wird dieser zwischen dem Hersteller eines Medikaments und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Als Grundlage dient die Einschätzung des gemeinsamen Bundesausschusses, der bewertet, welchen Zusatznutzen ein Medikament hat. Gerade die Hersteller erhoffen sich durch vertrauliche Erstattungsbeträge bessere Voraussetzungen für den internationalen Wettbewerb, da die Preise für Medikamente in Deutschland bislang oft als Referenzpunkte für die Märkte in anderen Ländern genommen wurden. Gerade diese Maßnahme aus dem Gesetz wird aber von verschiedenen Seiten kritisiert. So befürchten die gesetzlichen Krankenkassen mehr Intransparenz und damit auch steigende Kosten. Professor Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, spricht von vielfältigen Reibungsverlusten durch geheime Rabatte. Unter anderem moniert er, dass für die Außenwelt, Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten in Deutschland, aber auch innerhalb der EU, nicht mehr nachvollziehbar wäre, inwiefern der festgestellte Zusatznutzen überhaupt noch einen Einfluss auf die Preise der Arzneimittel habe. Das verletze eines der Kernprinzipien des Arzneimittelneuordnungsgesetzes, das die Preisregulierung neuer Medikamente in Deutschland festlegt. Und des Konzepts des Value-Based Healthcare, das nur ein höherer Patientennutzen auch einen höheren Preis rechtfertige, so Hecken vom gemeinsamen Bundesausschuss.
Katharina Hamberger meldete sich aus Berlin und der Gesetzentwurf für mehr Pharmaforschung in Deutschland ist heute auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Dann mit der Leitfrage, ob der Arzneimittelmangel damit bald ein Ende hat. Er steht schon online auf unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nach ihrem Universitätsabschluss einen Job an der Hochschule annehmen, um dort, neben der Lehre, auch ihre Doktorarbeit voranzubringen, bekommen in der Regel nur Zeitverträge. Vielen passt das nicht mehr. Sie wollen mehr Sicherheit und Planbarkeit. Das Bundeskabinett hat nun Regelungen beschlossen, die klarere Spielregeln zwischen den Nachwuchskräften und ihrem Arbeitgeber Universität festlegen sollen. Doch es gibt durchaus lautstarke Gegenrede. Claudia van Laak fasst das zusammen.
Jeder dritte befristete Vertrag an einer Hochschule hat momentan eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hangeln sich von einem Vertrag zum nächsten. Sie leiden unter dieser Abhängigkeit, können nicht planen und nur schwer eine Familie gründen. Mit der heute vom Bundeskabinett beschlossenen Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sollen sich einige Arbeitsbedingungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen verbessern. Die Novelle sieht zum Beispiel Mindestlaufzeiten für befristete Verträge vor. 1 Jahr bei studentischen Beschäftigten, 3 Jahre vor der Promotion, 2 Jahre nach der Promotion. Knackpunkt und in der Koalition nach wie vor umstritten sind die Regelungen für die Zeit nach der Doktorarbeit. Die Verträge sollen maximal 4 Jahre laufen mit der Möglichkeit, sie um 2 Jahre zu verlängern, allerdings nur, wenn eine verbindliche Zusage für eine Dauerstelle vorliegt. So sichern wir die Leistungs- und Handlungsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems, lässt sich FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zitieren. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW übt harsche Kritik an dieser Neuregelung. Die Wissenschaftler sollten künftig schon nach 4 statt bislang nach 6 Jahren auf die Straße gesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Dies sei ein glatter Bruch des Koalitionsvertrages. Dort seien Dauerstellen für Daueraufgaben versprochen worden. Die Linke sieht dies ähnlich. Die Änderungen kämen den Arbeitgebern statt den Beschäftigten zugute. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Personalräten und studentischen Beschäftigten kündigte Protest an gegen den heutigen Kabinettsbeschluss.
Claudia van Laak über den anhaltenden Kampf junger Wissenschaftler gegen befristete Verträge an Universitäten. Auch dazu ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. 5 Tage nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau mit 140 Toten wollen russische Ermittler auf Bitten von Abgeordneten eine mögliche Verwicklung des Westens in die Attacke prüfen. Irgendwelche Anhaltspunkte legten die Behörden dazu nicht vor. Zugleich wies Oleksiy Makeyev, der ukrainische Botschafter in Berlin im Deutschlandfunk, heute einmal mehr die bekannten russischen Vorwürfe zurück. Die Attentäter hätten Verbindungen zur Ukraine gehabt. Diese Beschuldigungen aus Moskau gegen den Westen muten umso seltsamer an, da sich heute gerade an der SPD Kritik entlädt, sie sei in ihrer Außenpolitik in Teilen noch zu Russland freundlich. Frank Kapellan fasst zusammen.
Er ist seit 1979 Sozialdemokrat. Er gilt als einer der renommiertesten Historiker Deutschlands. Nun aber rechnet Heinrich August Winkler gnadenlos mit seiner Partei ab. Gemeinsam mit anderen der SPD nahestehenden Wissenschaftlern fordert der 85-Jährige die Partei dazu auf, sich klarer als bisher gegen den russischen Aggressor zu stellen. In einem Brief an den Parteivorstand nehmen sie auch Olaf Scholz ins Visier. Die Kommunikation des Kanzlers wird zu Recht scharf kritisiert, heißt es darin wörtlich, und weiter: Argumente und Begründungen sind immer wieder willkürlich, erratisch und nicht selten faktisch falsch. Oleksiy Makeyev, der ukrainische Botschafter in Deutschland, dürfte das ähnlich sehen. Das Nein des Kanzlers zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus hat ihn nicht überzeugt. Im Deutschlandfunkgespräch betont der Botschafter, dass es keinerlei Grund gebe, der Ukraine mit Blick auf die vom Westen gelieferten Waffen zu misstrauen.
Wir haben immer daran gehalten, was wir versprochen haben im Umgang mit den gelieferten Waffen.
Heinrich August Winkler und seine Historikerkollegen beklagen, dass der Kanzler rote Linien zieht, aber nicht für Putin, sondern nur für sich selbst. An Michael Roth ist dieser Brief nicht mehr gerichtet. Er gehört dem Vorstand nicht mehr an. Beim Parteitag im Dezember fällt er im ersten Wahlgang durch, verzichtet dann auch, weil sein Scheitern mit hämischen Jubelrufen begleitet wird. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hatte auch den Kanzler immer wieder getrieben mit dem Ruf nach mehr Waffen für die Ukraine. In der Fraktion ist er seither isoliert. Wenn ich da reinkomme, fühlt es sich an, als beträte ich einen Kühlschrank, meint Roth und kündigt zur Bundestagswahl im kommenden Jahr seinen Rückzug aus der Politik an.
Es ist dann Schluss. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt Zeit wird. Zeit wird zu gehen, und ich habe mir immer vorgenommen, diese Entscheidung selbstbestimmt zu treffen.
Roth gehörte immer zu denjenigen Sozialdemokraten, die sich der russischen Aggression ohne Wenn und Aber entgegenstellen wollten. Bei vielen in der Partei fiel er deshalb in Ungnade und Historiker Winkler klagt nun darüber, dass die Genossen allen Behauptungen zum Trotz ihre verfehlte Russlandpolitik immer noch nicht hinter sich gelassen hätten. Auch Rolf Mützenich wird scharf kritisiert, weil er vom Einfrieren des Konfliktes gesprochen hatte. Mit dieser fatalen Forderung würde der Krieg zugunsten des Angreifers beendet. Andriy Melnyk, ehemaliger ukrainischer Botschafter in Berlin, sieht das genauso. Sein Verhältnis zum SPD-Fraktionsvorsitzenden ist seit langem zerrüttet.
Ich kenne ihn schon sehr lange und so gut, um zu wissen, dass Herr Mützenich den Irrweg dieser Russlandpolitik eigentlich nie aufgegeben hat.
Sein Nachfolger Oleksiy Makejew immerhin zeigt sich nach einer Aussprache mit der SPD-Führung beruhigt. Die Kanzlerpartei werde ihre militärische Hilfe fortsetzen.
Letzte Woche habe ich mit Rolf Mützenich getroffen, mit Lars Klingbeil, mit Kevin Kühnert und ich wurde versichert, dass an der Unterstützung der Sozialdemokratischen Partei der Ukraine nichts ändert.
Es geht auch darum, dass wir die Ukraine eben unterstützen mit den Waffen, die sie jetzt braucht,
hat Olaf Scholz gestern erklärt. Welche Waffen allerdings gebraucht werden, wird weiterhin unterschiedlich bewertet. Der Taurus jedenfalls gehört für den Kanzler weiterhin nicht dazu.
Frank Capellan. Die sprichwörtlich gewordene Rede von Bundeskanzler Scholz zur Zeitenwende nach der breiten Invasion Russlands in der Ukraine liegt nun mehr als 2 Jahre zurück. Zweifellos hat die russische Attacke vieles in der europäischen und auch in der deutschen Innenpolitik massiv verändert. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Waffenindustrie und Grünen. Früher grenzte sich die pazifistisch geprägte Partei ja radikal von Rüstungskonzernen ab. Heute trifft sich der grüne Wirtschaftsminister Habeck mit Vertretern der Verteidigungsindustrie, um über die so wörtlich notwendige Stärkung von Sicherheit und Wehrhaftigkeit zu sprechen. Heißt de facto, um die Rüstungsindustrie zu höherer Munitionsfertigung zu ermutigen. Und damit war er in der heutigen Runde, die aus mehreren Ministerien bestand, wohl nicht allein. Przemek Suk aus Berlin.
Es war ein vielseitiges Treffen bei Robert Habeck. Kanzleramt, Finanzministerium, Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt waren zu Besuch beim Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und auch die Rüstungsindustrie war divers vertreten, vom U-Bootbau bis zum digitalen Startup, wie Habeck mehrfach betonte. Es sei kein Treffen bei Null, sagte er.
Die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie, die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland ist stark. Sie ist stark in der industriellen Aufstellung, sie ist stark in der Infrastruktur, sie ist stark bei der Forschung, die kann richtig was.
Diesen der Industrie freundlichen Ton hatte der Minister behalten. Er hat von einem Ziehen am gleichen Strang gesprochen. Auf viele Wünsche der Industrie, die im Vorfeld im Gespräch waren, ist er eingegangen. Es ging um Planungssicherheit und schnellere Genehmigungsverfahren. Habeck sagte aber auch, die strikte Trennung von ziviler und militärischer Forschung müsse nochmal überprüft werden. Außerdem erklärte er, die wirtschaftliche Besonderheit dieser Industrie müsse berücksichtigt werden.
Anders als bei anderen Industriezweigen kann die Rüstungsindustrie nicht aus sich selbst heraus einfach erstmal was produzieren. Sie braucht Aufträge und die Aufträge müssen natürlich finanziell hinterlegt werden. Also wir leben in einem Land, und das ist gut so, wo man nicht sagt, ich habe mal 1000 Panzer gebaut, wer will die denn gerne haben? Möglicherweise auch noch im Rabatt.
Dass diese Industrie keine gewöhnliche sei und ihre Produkte stets tödliche Folgen haben können, dürfe man nicht vergessen. Das Zeitalter aber, in dem diese Industrie nicht gebraucht werde, sei vorbei.
Deswegen ist es wichtig, dass auch der öffentliche Diskurs, der politische Raum dafür geschaffen wird, sowohl das Nachfragen, die Sorgen, vielleicht auch die Skrupel, die einige verspüren mögen, oder auch die Ängste Raum finden. Gleichzeitig allerdings wir nicht bei den Skrupeln, bei den Ängsten und dem Nachfragen stehen bleiben. Das politische Gebot der Stunde ist, sicherheitsfähig zu werden. Daran arbeiten wir seit heute nochmal verstärkt.
Der heutige runde Tisch sei dabei nur ein Auftakt gewesen. Die Zusammenarbeit werde regelmäßig fortgesetzt. Konkrete Zukunftspläne hat der Wirtschaftsminister nicht genannt. Er hat dabei auf die besondere Sensibilität des Themas und damit die Geheimhaltung hingewiesen. Bei der Pressekonferenz ist niemand von der Rüstungsindustrie zu Wort gekommen. Einige haben im Vorfeld des heutigen runden Tisches darüber gesprochen, dass dieser auch eine Rolle in Habecks potenzieller Kanzlerkandidatur spielen könnte. Er würde sich damit auch bei sicherheitspolitischen Themen positionieren wollen. Die Verteidigungsbranche in Deutschland beschäftigt über 130.000 Menschen und macht 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Den größten Anteil daran hat das französische Unternehmen Airbus, gefolgt vom Düsseldorfer Rheinmetall.
Przemek Schuk berichtete aus Berlin. Am Montag hatte in Solingen ein Mehrfamilienhaus in Flammen gestanden. Bei dem Brand in dem Altbau kamen 4 Menschen ums Leben, alles waren wohl Mitglieder einer bulgarischen Familie. Ein Gutachten kommt nun zu dem Ergebnis, dass dieses Feuer vorsätzlich gelegt worden sei. Über die Informationen der Staatsanwaltschaft dazu Joschka Heinemann.
Nun ist es traurige Gewissheit. Der Brand in Solingen wurde vorsätzlich gelegt. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Die Ergebnisse des Brandermittlers sind demnach eindeutig, sagt Heribert Kaune-Gebhardt.
Durch den Brandsachverständigen konnte festgestellt werden, dass der Ausgangsort des Brandes im Treppenhaus gewesen ist. Im Treppenhaus konnten zudem deutlich Reste eines Brandbeschleunigers nachgewiesen werden.
Die Familie, die im Dachgeschoss gelebt hat, hatte keine Chance. Sie kam aus Bulgarien, Eltern 28 und 29 Jahre alt, ein 3-jähriges Kind und ein 5 Monate altes Baby.
Auch aus der Lage der aufgefundenen Verstorbenen kann der Rückschluss gezogen werden, dass diese nicht im Schlaf verstorben sind, sondern sich bereits in einer Fluchtbewegung befunden haben. Eine Flucht durch das Treppenhaus war allerdings keinem der Bewohner mehr möglich.
Von einem fremdenfeindlichen Motiv geht die Staatsanwaltschaft derzeit nicht aus. Aber sie sucht Zeugen, Menschen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag etwas Verdächtiges bemerkt haben könnten. 3 weitere Menschen liegen noch auf der Intensivstation. Ein Mann und eine Frau, die mit ihrem Kind in ihrer Verzweiflung aus dem Fenster des Hauses gesprungen sind, als es schon lichterloh in Flammen stand. Sie sind bei ihrer Flucht auf einem Autodach gelandet.
In Anbetracht der Uhrzeit und der Tatbegehung werden die Ermittlungen nun mit dem Vorwurf des Mordes bzw. versuchten Mordes geführt.
Der Schock in Solingen ist groß. An der Absperrung vor dem Haus haben Menschen aus Solingen Blumen niedergelegt.
Das Feuer in einem Wohnhaus in Solingen ist gelegt worden, Joschka Heinemann berichtete. Heute Vormittag hat sich in Sachsen eines der schwersten Busunglücke der letzten Jahre in Deutschland ereignet. Ein Fernbus kam aus noch ungeklärter Ursache auf der A9 von der Fahrbahn ab und kippte an der Böschung auf die Seite. 5 Menschen starben, 20 wurden verletzt. Was an Einzelheiten bekannt ist, liefert Jan Kummer.
Der Doppelstockbus mit der Nummer 234 sollte heute eigentlich vom zentralen Omnibusbahnhof Berlin nach Zürich fahren. Doch gegen 9.45 Uhr verunglückte der Flixbus schwer. Mindestens 5 Menschen kamen bei dem Unfall auf der Autobahn 9 nahe Leipzig ums Leben. Mehr als 20 wurden verletzt. Der Fahrer des Reisebusses ist nach Angaben der Polizei nicht unter den Toten. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Polizeisprecher Olaf Hoppe.
Wir wissen bisher, dass wir keine Anhaltspunkte haben, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Das ist erstmal ein Fakt. Und der andere, das wird hoffentlich unsere Unfallursachensuche ergeben.
Auf gerader Strecke war der Reisebus kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz von der Fahrbahn abgekommen und dann in einem Gebüsch auf der Seite liegen geblieben. Nach mehreren Stunden konnte er mit Hilfe von Gurten wieder aufgerichtet werden. Zur Bergung waren zahlreiche Krankenwagen, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei seit dem Morgen im Einsatz. Auch Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn. Nachdem die A9 in beide Richtungen komplett gesperrt wurde, fokussierten sich die Rettungskräfte zunächst auf die Bergung der Toten und Verletzten. Olaf Hoppe.
Also im Aufkommen von zahlreichen Verletzten müssen alle miteinander arbeiten. Da gibt es auch einen leitenden Notarzt vor Ort, der die Koordinierung übernimmt. Da sind mehrere Krankenhäuser betroffen. Weil ich meine, man kann jetzt sicherlich nachvollziehen, dass man in ein Krankenhaus alle Personen reinbringen kann. Sie sind verteilt worden und werden jetzt nach meinem Kenntnisstand so gut wie möglich medizinisch, ärztlich versorgt.
Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster war an der Unfallstelle. Dafür sagte der CDU-Politiker seine Termine im Landtag in Dresden heute ab. Den Verletzten und den Hinterbliebenen der Todesopfer sprach er im Namen der Landesregierung sein tiefes Mitgefühl aus.
Es ist eine tragische Woche, die Osterwoche, und ein solcher Unfall, das berührt. Wir hoffen, dass es denen, die jetzt in den Krankenhäusern sind, alle sind in den Krankenhäusern, aber den Schwerverletzten und den Leichtverletzten schnell wieder besser geht.
Den Großeinsatz der Rettungskräfte und die Bereitschaft der Krankenhäuser im Umkreis lobte Innenminister Schuster als sehr professionell. Allen Beteiligten sprach er seinen Dank aus.
Das ist eine schwere Lage gewesen und nach jetzigen Erkenntnissen wurde das wirklich hervorragend gemeistert. Ich habe es auch vor allem den Feuerwehrleuten, kann man es im Gesicht ansehen, wie schwierig diese Szenen waren. Auch das darf man nicht vergessen.
Unterdessen ist die A9 Richtung Berlin wieder freigegeben worden. Die Fahrbahn Richtung München bleibt weiterhin gesperrt. Dort könnten die Bergungsarbeiten laut Polizei noch bis in den Abend andauern.
Jan Kummer, und wir schauen auf ein weiteres Unglück. Nach der Kollision des Containerschiffes Dali mit einem Brückenpfeiler und dem folgenden Zusammenbruch der Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore haben die Behörden die offiziell 6 Vermissten nun für tot erklärt. Gesucht wird nun nach ihren Leichen. Gestern war bekannt geworden, dass ein Notruf des Schiffes es den Verantwortlichen ermöglicht hatte, die Brücke kurz vor der Kollision noch zu sperren. Weitere Details sollen nun Untersuchungen bringen. Sebastian Hesse meldet sich aus Washington.
Seit Tagesanbruch sind in Baltimore wieder Taucher im Einsatz auf der Suche nach den 6 Vermissten, für die wohl kaum mehr Hoffnung besteht. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um Menschen aus unterschiedlichen Nationen, aus El Salvador, Honduras, Guatemala. Sie waren Teil einer 8-köpfigen Straßenbauarbeiter-Crew, die in der Nacht auf Dienstag Schlaglöcher im Fahrbahnbelag der Brücke ausgebessert hat. Im Laufe des Tages sollen weitere Ermittlungsergebnisse zur Ursache des Brückeneinsturzes vorgelegt werden, etwa die Auswertung der sogenannten Black Box. Vergangene Nacht sind Ermittler an Bord der Dali gegangen und haben den Fahrtenschreiber sichergestellt. Untersucht wird die Theorie, dass unreiner Treibstoff zu dem Stromausfall an Bord geführt haben könnte. Dafür spricht dicker schwarzer Rauch, der kurz vor der Kollision aus den Schiffsschornsteinen ausgetreten ist. Heute im Laufe des Tages soll die Befragung der Schiffscrew beginnen. Verkehrsminister Pete Buttigieg stellte am Morgen klar, dass Privatfirmen, sollten sie Verantwortung für das Unglück tragen, zur Rechenschaft gezogen werden. Wann der Hafen wieder für den Schiffsverkehr freigegeben wird, konnte der Minister nicht sagen. Die Küstenwache und andere beteiligte Behörden würden alles dafür tun, dass der Hafenbetrieb schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann.
Sebastian Hesse. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat erklärt, seine Entscheidung, die Reise einer israelischen Delegation nach Washington abzusagen, sei als Botschaft an die Hamas zu verstehen. Sie solle begreifen, dass internationaler Druck Israel nicht dazu bringen werde, den Gazakrieg ohne Zugeständnisse der Hamas zu beenden. Die meisten Beobachter werten die Reiseabsage dagegen als Kritik Israels an den USA, die ja erstmals eine UN-Sicherheitsratsresolution mit der Forderung einer Feuerpause nicht gestoppt hatte. Parallel spitzt sich die Lage an der Nordgrenze Israels zu. Clemens Fehrenkotte.
Bei einem Raketenangriff der pro-iranischen Hisbollah-Miliz ist ein Fabrikarbeiter in der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona getötet worden. Wie die Rettungsdienste mitteilten, sei der 25-jährige Mann in dem getroffenen Fabrikgebäude leblos aufgefunden worden. Zuvor hatte die Hisbollah erklärt, sie habe heute Morgen Dutzende Raketen auf Kiryat Shmona abgefeuert, das direkt an der Grenze zum Libanon liegt. Damit habe sie auf Angriffe der israelischen Luftwaffe auf ein Dorf im Süden des Libanons reagiert, bei denen 7 Menschen getötet worden seien. Seit Kriegsbeginn vor bald 6 Monaten ist der Norden Israels immer wieder Ziel von anhaltenden Raketen- und Granatenbeschuss der Hisbollah. Zehntausende Einwohner an der unmittelbaren Grenze zum Libanon sind seitdem evakuiert worden. Shimon Biton, Vorsteher des landwirtschaftlich geprägten Dorfes Avivim, das keine 100 Meter von der Grenze entfernt liegt, sprach heute Morgen im Armeeradio das aus, womit viele Israelis rechnen. Es muss endlich eine Aktion geben, die den Bewohnern hier wieder Sicherheit schenkt. Mein Herz ist wirklich auch bei den Menschen im Süden des Landes. Mittlerweile wäre ich sogar bereit, dort zu leben, denn dort ist es viel ruhiger. Wir sind schon seit 6 Monaten evakuiert und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wann ich zurück nach Hause kann, wann ich meine Felder bearbeiten kann, ob es der richtige Moment ist, im Hühnerstall Eier einzusammeln. Wir besitzen einfach keinerlei Informationen. Rund 100.000 Israelis mussten aufgrund des Beschusses der Hisbollah aus der Grenzregion zum Libanon evakuiert werden. Auf libanesischer Seite haben mehrere 10.000 Einwohner ebenfalls ihre Dörfer verlassen. Unterdessen sind die Verhandlungen über eine Geiselfreilassung momentan zum Stillstand gekommen, die von den USA, Ägypten, Katar und Israel in Doha geführt werden. Unermüdlich bemühen sich die Angehörigen der knapp 100 Geiseln, die sich nach israelischen Medienberichten lebend in der Gewalt der Hamas befinden sollen, ihrer Forderung nach einer sofortigen Freilassung Gehör zu verschaffen. Nahezu jeden Abend demonstrieren Familienangehörige in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, um auf das Schicksal der Geisel aufmerksam zu machen, so auch gestern Abend. Yehuda Kohn, ein 54-jähriger Ingenieur, dessen Sohn als Soldat am 7. Oktober verschleppt worden ist, sagt, alle Angehörigen der Geiseln seien vom Premierminister sehr enttäuscht.
Currently, Prime Minister Benjamin Netanyahu is more focused on his survival.
Derzeit ist Premierminister Benjamin Netanyahu mehr auf sein Überleben als Premierminister, auf sein Überleben als freier Bürger, auf seinen Prozess konzentriert, als auf die Freilassung der Geiseln. Es gehe Netanyahu nicht um die Freilassung der Geiseln. Morgen hat Netanyahu zum ersten Mal seit Kriegsbeginn Yehuda Kohn und weitere Angehörige der entführten Soldaten zu einem Gespräch eingeladen. Er wolle von Netanyahu wissen, was der Premierminister mehr zur Freilassung der Soldaten beitragen wolle, als zu sagen, Zitat, wir tun alles, um die Hamas zu zerstören.
Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.